Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sexualpädagogisch wertvollen Podcast. Ich bin Laura, zertifizierte Sexualpädagogin und angehende Sexualtherapeutin, und heute möchte ich mal ein neues Format ausprobieren, denn ich bin mittlerweile schon seit 5 Jahren auf Social Media unterwegs und habe eine Seite gehabt auf Telonym, wo Menschen mir anonym Fragen stellen konnten, und da habe ich teilweise manchmal auch Fragen in den Podcast mit reingenommen, und einige Fragen sind schon seit Ewigkeiten unbeantwortet, und dann dachte ich, komm, jetzt wird mal aufgeräumt und ich nehme mir mal einige Gästinnen zur Seite, mit denen ich gemeinsam diese Fragen mal beantworte, weil möglicherweise profitiert ja nochmal heute auch noch jemand davon, auch wenn die Frage vielleicht nicht mehr aktuell ist. Viele Sachen oder Themen wiederholen sich, finde ich, auch immer mal wieder, und deshalb, ja, wird heute aufgeräumt. Und ich habe mir für das erste Mal die liebe Cora zur Seite genommen. Ja, Cora, was ist denn eigentlich so dein Highlight der Woche, von dieser Woche jetzt?
Oh, mein Highlight der Woche. Wahrscheinlich jetzt diese Podcast-Aufnahme. Ich habe mich sehr gefreut, mal wieder im Podcast irgendwie mitmachen zu können. Das hat mir sehr gefehlt, die letzten Monate irgendwie. Deswegen, ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, und ich freue mich, dass du dich auch gemeldet hast, quasi auf meinen Aufruf. Und wir haben tatsächlich auch schon mal einen Podcast zusammen aufgenommen damals. Das ist jetzt auch schon echt lange her. Stimmt, über das Thema Transidentität.
Vor 4 Jahren oder so, kurz nachdem ich mich als trans geoutet hatte.
Ja, das stimmt.
Dass ich mich das direkt getraut habe, aber gut. Ich weiß auch nicht, ob da noch alles so stimmt, was ich damals so von mir gegeben habe.
Ja, aber es war eine richtig coole Folge. Also ich war super dankbar, dass du da auch so ein bisschen von dir erzählt hast. Und ja, ich glaube auch, das hat vielen Leuten auch sehr, sehr weitergeholfen. Auch grundsätzlich so den Content, den du auch eine ganze Zeit lang eben auf Social Media gemacht hast, auch zu den verschiedensten Themen. Da habe ich auch einiges dazugelernt. Also zum Beispiel zur Compulsory Heterosexuality habe ich bisher noch nie von gehört. Aber ja, das war dann das erste Mal, als ich davon mitbekommen habe. Und ja, magst du sonst noch ein bisschen was zu dir erzählen?
Ja, also ich bin eigentlich gelernte Kinderpflegerin, da arbeite ich gerade auch wieder, aber ich habe jetzt halt die letzten Jahre in Social Media gearbeitet. Gerade mache ich so ein bisschen eine Social Media Pause, die nicht so richtig funktioniert, weil ich gerade viel zu viel auf TikTok bin und da jetzt irgendwie ganz viele Videos gerade mache. Aber abgesehen davon war halt Twitch so meine Hauptplattform, unter dem Namen Thunderfrog überall, und ich habe halt auch YouTube und TikTok und alles gemacht und halt hauptsächlich zu Themen wie Feminismus und queere Aufklärung, weil ich halt selber auch trans bin und bi bin, und dass ich da halt einfach viel von meinen eigenen Erfahrungen erzählt habe und viel Sachen mit Reactions so eingeordnet habe oder es versucht habe. Ging auch immer sehr viel um zwischenmenschliche Beziehungen, und ja, das bin ich.
Das freut mich total, ja. Genau, und wir haben uns heute 10 Fragen mal rausgesucht aus diesem Pool von, ich weiß nicht, wie viele Fragen das sind, es müssten 200 Stück oder so sein, die wir gerne beantworten würden. Und ich würde einfach mal sagen, wir haben jetzt schon viel auch gesprochen, ich starte einfach mal mit der allerersten Frage. Und da geht es tatsächlich auch um zwischenmenschliche Beziehungen. Und zwar lautet die erste Frage: Woher weiß man, wann man eine Freundschaft loslassen muss?
Es ist schwierig, also, weil es gibt, glaube ich, nicht so diesen ganz konkreten Moment, den man jetzt benennen kann. Aber ich denke einfach, wenn du merkst, dass eine Freundschaft, also es gibt natürlich viele verschiedene Antworten darauf, aber zum Beispiel, wenn du merkst, dass eine Freundschaft irgendwie sehr einseitig ist und alles nur noch von dir selber ausgeht oder so und von der anderen Person irgendwie nichts mehr kommt, zum Beispiel, oder wenn halt einfach bestimmte Konflikte sich immer und immer wiederholen und man merkt, da geht nichts voran, auch wenn man das schon angesprochen hat. Also ich denke, das ist halt immer ein wichtiger Punkt, dass man Sachen auch mal angesprochen hat. Und wenn sich daraufhin dann trotzdem nichts verändert, muss man halt vielleicht auch mal eine Freundschaft beenden.
Also gerade vor allem so das Thema Einseitigkeit. Ich finde die Frage auch super spannend, weil gerade wenn Fragen so kurz gestellt sind, ist da ganz, ganz viel Interpretationsspielraum, weil mich natürlich auch immer interessieren würde, was steckt hinter dieser Frage. Mhm. Ich finde aber auch, also genau, es geht ja einmal viel auch um das Thema Invest. Also was erwarte ich vielleicht auch von einer Freundschaft und erfüllt diese Person das auch? Also es gibt ja auch Freundschaften, da melden sich Menschen vielleicht einmal im Jahr und das ist dann irgendwie fein für die und dann spricht man irgendwie einmal im Jahr miteinander, hat sich geupdatet und alles ist cool. Aber wenn es dann so ein Ungleichgewicht vielleicht gibt an Erwartungen, ja, muss man halt auch überlegen, ob das dann so das Passende vielleicht auch für dich ist.
Hast du schon mal so aktiv eine Freundschaft beendet?
Boah, das ist eine gute Frage. Es gibt ja häufig auch so Enden von Freundschaften, wo man es irgendwie ausfaden lässt.
Genau.
Also ja, wo man dann einfach den Kontakt so ein bisschen reduziert, weil du selber halt auch so ein bisschen die Sorge hast, dass du der Person dann irgendwie, dass du die Person irgendwie verletzt und sagst, so, ich kündige dir jetzt die Freundschaft. Mhm. Mir ist das schon mal passiert, dass mir eine Freundschaft gekündigt wurde. Und das hat mich damals auch sehr, sehr getroffen. Und ich habe lange gebraucht, um da irgendwie drüber hinwegzukommen auch. Und ja, das war halt irgendwie schade. Aber mittlerweile kann ich auch verstehen, dass es ja dann zu dem Zeitpunkt auch für die Person wahrscheinlich gar nicht anders möglich war. Also hast du da schon auch so Erfahrungen gemacht, dass du gesagt hast, ich quitte jetzt quasi aktiv eine Freundschaft?
Also in den meisten Fällen ist es halt auch so bei mir gewesen, wenn eine Freundschaft irgendwie geendet hat, dann ist es halt so, hat sich so ausgeschlichen, dass man sich immer weniger beieinander gemeldet hat und einfach gemerkt hat, okay, vielleicht passt das nicht mehr ganz so. Ich hatte einmal die Situation, dass mein bester Freund damals irgendwie dann sich plötzlich nicht mehr wirklich bei mir gemeldet hat und ich noch mehrmals versucht hatte, Kontakt herzustellen, aber von ihm nichts mehr kam. Und da habe ich auch sehr lange gebraucht, um da irgendwie drüber hinwegzukommen. Selber, dass ich jemandem die Freundschaft beendet habe, war, glaube ich, nur so einmal, dass ich da auch das so angesprochen habe, explizit. Aber das war eh komplizierter, weil das jemand war, den ich davor auch gedatet habe. Und dann wollten wir trotzdem befreundet bleiben. Und dann hat es überhaupt nicht funktioniert. Und ja, dann hatte ich ihm gesagt, dass ich einfach keinen Kontakt mehr zu ihm haben will. Es war trotzdem schwierig, so, weil man ja trotzdem irgendwie eine emotionale Verknüpfung zu dieser Person hat und das auch gar nicht unbedingt will, dass die Freundschaft endet, aber irgendwann einfach hatte ich dann gemerkt, dass die Freundschaft nicht mehr funktioniert und dass es mir dabei nicht gut geht.
Ja, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Indikator. Also geht's dir dabei gut oder was denkst du so vor Treffen? Also klar gibt es immer auch Phasen in zwischenmenschlichen Beziehungen, wo es vielleicht auch Krisen gibt, wo es vielleicht auch unangenehm ist, Gespräche zu führen, weil ja auch manchmal, ne, es nicht immer schön ist. So, es gibt manchmal Phasen, die sind einfach schwierig, weil Menschen auch super unterschiedlich sind und trotzdem, ne, und dann, ja, es matcht dann halt nicht immer zu 100% und dann muss man halt eben kommunizieren und darüber sprechen, ja, wie läuft es quasi, und dann kommen halt eben auch unbequeme Themen einfach zutage und gleichzeitig gibt's aber ja auch bestimmte Sachen, wo man so denkt, okay, das passt dann vielleicht grundsätzlich nicht unbedingt. Und ich habe irgendwie vor einem Treffen, auch wenn vielleicht nichts vorgefallen ist, irgendwie ein ungutes Gefühl, weil ich das Gefühl habe, die Chemie stimmt auch einfach irgendwie nicht mit der Person. Die hat vielleicht auch einen anderen Umgang mit, weiß ich nicht, vielleicht auch mit Humor als ich. Oder ich habe das Gefühl, man ist nicht so richtig auf Augenhöhe. Oder die Person braucht es auch irgendwie, mich vielleicht auch subtil so ein bisschen runterzumachen. Und ich kann damit nicht gut umgehen. Das sind vielleicht so Sachen, die ja auch noch mal dazu führen können, wo man dann sagt, okay, dann tut mir das vielleicht auch einfach nicht gut. So.
Ich finde auch voll wichtig, irgendwie mal drüber nachzudenken. Weil ich glaube, viele haben so diese Erwartungen an Freundschaften, dass die immer unkompliziert sein müssen und immer einfach sein sollen. Aber es sind halt trotzdem zwischenmenschliche Beziehungen und da können auch Konflikte entstehen und da kann trotzdem halt einfach, können trotzdem Themen sein, über die man mal reden sollte und klar reden sollte. Und das kann eine Freundschaft so viel besser machen. Ich hatte erst letztes Jahr mit einem meiner besten Freunde so, dass ich ihm einmal gesagt hatte, dass ich das Gefühl habe, dass er gar nicht so wirklich Zeit mit mir verbringen will, weil ich ihm ein paar Monate lang ein bisschen hinterherrennen musste, damit irgendwas kommt. Er hat halt einfach viel zu tun mit neuer Arbeit und Weiterbildung und Umzug und alles. Und deswegen ist das so ein bisschen untergegangen. Und das einfach mal klar anzusprechen, hat voll geholfen, dass es danach besser wurde. Also
ja, cool, ja, auf jeden Fall. Also
das muss auch man halt so auch erstmal lernen, ja.
Ja, absolut. Also so Konflikte auszutragen, das irgendwie auszuhalten. Und das hat ja auch, glaube ich, viel damit auch zu tun, sich selber auch so ein bisschen zu zeigen und sich auch verletzlich zu zeigen.
Mhm, genau.
So, ja. Okay, ja, dann haben wir ja schon ganz schön viel darüber gesprochen. Ich hoffe, das konnte einigen auch schon ein bisschen weiterhelfen. Jetzt wäre die nächste Frage. Was kann man machen, wenn die Person, an die man interessiert ist, an einem deiner Freunde interessiert ist? Ich finde die Frage so spannend.
Ja, gell. So Dreiecksbeziehungen. Mm. Ich meine, es gefühlt jeder Film, jede Teenie-Serie. Ja. ist schwierig. Also ich finde, es kommt halt auch so voll drauf an, wie die Beziehungen der Menschen tatsächlich untereinander, zueinander sind. Mhm. Wenn ich mich jetzt versuche, da reinzufühlen, ich bin jetzt die andere Person, so, oder wenn ich halt merke, meine beste Freundin hat einen Crush auf jemanden und der ist aber an mir interessiert, dann wäre für mich so, okay, dann ist das für mich, also dann nehme ich mich da raus, weil ich, weil mir die Freundschaft dann wahrscheinlich wichtiger wäre. Gleichzeitig würde ich mir als die andere beste Freundin quasi dann auch so dasselbe wahrscheinlich wünschen, aber trotzdem das jetzt von Leuten zu fordern, dass sie das nicht machen dürfen oder so, ist schwierig. Also irgendwie jede von diesen drei Personen, in die ich mich versuche reinzuversetzen, ist schwierig.
Absolut. Also ich meine, die Person, am Ende des Tages entscheidet ja auch die Person für sich, also jetzt, ich sag jetzt mal, der Love Interest entscheidet ja selber auch, mit wem möchte ich zusammen sein. Und ich denke mir dann auch manchmal so, ja gut, also man kann natürlich Interesse haben, ob es dann tatsächlich auch dazu kommt, dass beide feststellen, es matcht tatsächlich zwischen uns. Ja, ich weiß halt nicht. Also ich denke auch, es ist total schmerzhaft und schwierig zu sagen, ja gut, du kannst halt die Gefühle deines Love Interests sowieso nicht verändern. Und ist es okay, dann dem im Weg zu stehen? Gleichzeitig begegnet man auch vielen Menschen im Leben. Und als befreundete Person kannst du natürlich auch schauen, was es bedeutet für dich. Also es ist total schwierig, weil du halt zwischen zwei Beziehungen irgendwie entscheiden musst. So, also welcher Beziehung gebe ich da Vorrang? Bedeutet es denn auch automatisch das Ende der Freundschaft zwischen diesen beiden Leuten, wenn ich mich jetzt hier für den Love Interest meines besten Freundes entscheide? Weil unproblematisch ist ja dann die Situation, wenn der Kumpel oder einem deiner Freunde, also die befreundete Person sowieso kein Interesse hat. So, dann,
genau. Antwort ist wahrscheinlich, wie so oft, einfach miteinander kommunizieren.
Genau.
Und schauen, was die andere Person davon jetzt tatsächlich denkt, was die da erwartet, ob die auch Interesse an dem Love Interest hat oder...
Ist auf jeden Fall eine spannende Konstellation, aber ich glaube, ich würde auch tatsächlich als erstes einfach mit dem Kumpel der Freundin, der Person, mit der befreundeten Person sprechen, wie es aussieht. Also was, wie stehst du dazu? Was bedeutet das für dich? Ja, weil verbieten kannst du es ja auch nicht. Also du besitzt ja den Love Interest nicht. Und wenn die beiden entdecken, dass die gut zueinander passen und es eine tolle Beziehung gibt, ja, das ist dann eine schmerzhafte Erfahrung. Und du musst dann wahrscheinlich für dich Konsequenzen ziehen. Wie gehe ich damit um? Also mit der Variante. Also wie finde ich einen Umgang damit? So. Weil ich glaube, wenn Menschen wirklich miteinander zusammen sein wollen, dann lässt es sich, glaube ich, schwer verhindern. Und ist auch die Frage, ist das so gesund?
Ja. Genau. Ja, es muss ja auch nicht immer so eine Lösung für immer sein, sondern es kann ja auch einfach sein, okay, dann nehme ich mir ein paar Wochen, Monate, vielleicht auch Abstand von dir und dann können wir wieder mehr miteinander befreundet sein, dann bin ich über die Person hinweg und so und dann ist das kein Problem mehr. Man weiß ja nie, wie sehr dieser Crush oder diese Gefühle waren, die man für eine Person hatte. Aber wenn das halt doch dann auch vielleicht nur oberflächlich war, dann ist man ja doch recht schnell wieder drüber hinweg meistens.
Das stimmt, ja. Ein schöner Abschluss auf jeden Fall für diese Frage. Die nächste Frage finde ich auch sehr, sehr spannend. Da habe ich letztens auch so ein bisschen Instagram-Content zu gesehen. Und ich glaube, da kann man wirklich nochmal sehr, sehr viel und ich glaube auch sehr viel miteinander darüber diskutieren. Ich lese einfach mal vor. Meine Schulsozialarbeiterin hat zu mir gesagt, dass es wichtig für Mädchen/Kinder im Allgemeinen ist, Männer in ihrem Leben zu haben, um zu wissen, welche Eigenschaften zukünftige Ehemänner haben sollten, wie sie zu Männern im Allgemeinen stehen und um Themen mit ihnen zu besprechen.
Ja, finde ich auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben kann. Also ich denke, es ist für Kinder nur positiv, so möglichst viele diverse Vorbilder zu haben, an denen man sich orientieren kann, mit denen man reden kann und dadurch halt auch andere Perspektiven lernen kann. Aber dass jetzt Männer unbedingt im Leben sein müssen, weiß ich nicht unbedingt.
Ja, ich finde das auch, also es wird auch tatsächlich sehr viel diskutiert. Also es ist ja häufig auch, was man so im sozialen Bereich auch hat, was ich auch häufig zum Beispiel in anderen Jobs von Kolleginnen gehört habe, oh, es wäre doch mal schön, wenn wir einen Mann im Team hätten. Mhm. Oh, leider haben sich nur Frauen beworben. Also es war auch bei einem Job, bei dem ich angestellt war, war das so eine Sache, wie die hatten dann gesagt, ja, schade, dass sich damals dann, als du dich beworben hast, kein Mann beworben hat. Und dann dachte ich mir so, ja, danke schön. Wäre da Mann gewesen, so, dann wäre ich raus gewesen. Okay, spannend. Aber das ist dann ja auch wieder einfach interessant zu sehen, was verknüpfen wir eigentlich damit, wenn wir an Männer und Frauen denken. Und dann wird ja häufig auch argumentiert, naja, Männer können können zum Beispiel besser mit toben. Oder wenn ein Kind ein bestimmtes Geschlecht hat, hatte dieses Kind eine Ansprechperson. Dann ist wiederum aber auch fraglich, möchte dieses Kind denn wirklich auch eine gleichgeschlechtliche Ansprechperson haben? Wie ist das mit nicht-binären Kindern zum Beispiel? Also sollte man dann auch nicht theoretisch auch sagen, okay, und das hast du ja auch gesagt, es wäre ja schön, irgendwie eine gewisse Vielfalt einfach zu haben an Vorbildern. Muss es an Geschlecht geknüpft sein? Bedeutet denn auch ein gewisses Geschlecht auch bestimmte Eigenschaften zu haben? Spannend an der Frage fand ich übrigens auch zu sagen, okay, welche Eigenschaften zukünftige Ehemänner haben sollten, dass es wichtig ist für Mädchen.
Vielleicht will man ja gar keinen Ehemann haben.
Richtig, genau. Entweder möchte man verheiratet bleiben oder wird später mit einer Frau oder einer Nicht-Binären oder ne, mit anderen Geschlechtern irgendwie zusammen sein. Und Eigenschaften zählen ja, glaube ich, einfach vor allem im, finde ich zumindest, im Zwischenmenschlichen. Also ist die Person, hat die Person eine emotionale Reife? Ist die Person selbstreflektiert? Ist sie vor allem in der Lage, Verantwortung für sich und ihr Handeln auch zu übernehmen? Ja, und das kann auf, also das ist halt unabhängig vom Geschlecht. So, das fände ich halt für Beziehung und Partnerschaft einfach wichtig.
Ja, hast du so viel gesagt? Ich weiß gar nicht, worauf ich als erstes eingehen soll. Alles gut.
Ich wusste es.
Nee, alles gut. Zu dem Allgemeinen. Also ich habe auch so das Gefühl, wenn Leute halt diese Erwartungen äußern, so und halt auch so in Jobs, so jetzt ist endlich mal ein Mann da. So bevor ich mich als trans geoutet hatte, kannte ich das auch so im sozialen Bereich, im Kindergarten und so. Als ich meine Ausbildung angefangen hatte, war das so, oh, es ist so schön, endlich einen Mann da zu haben. Dann kann ich jetzt mit den Jungs Fußball spielen und so, oder dann kann ich so handwerkerische Angebote machen und so, und kann ich halt nicht, aber dass da halt ganz oft so Klischeedenken halt dahinter steckt, dass Frauen das halt dann eben nicht können oder so, oder dass Männer das automatisch besser können oder automatisch mehr Interesse daran haben, und das stimmt halt aber auch einfach nicht. Und deswegen, ich denke, in den meisten Fällen können Frauen, die halt auch einfach die Interessen daran haben, das genauso gut vertreten wie jeder andere Mann. Deswegen oder auch nicht-binäre Personen oder so. Deswegen ist es so weird, diese Anspruchshaltung daran zu haben, dass ein Mann das diese Rollen erfüllen muss. Und dass es deswegen so toll wäre, einen Mann da zu haben.
Und ich glaube, es steckt auch, also ein weiteres Argument, was da auch noch hintersteckt, ist zu sagen, Mensch, okay, man bricht dadurch quasi die Geschlechterrollen auch auf. Also es wird ja auch häufig, ne, es ist ja auch statistisch so ein Ding, dass eben gesagt wird, okay, sozialer Bereich ist eben auch weiblich dominiert. Ne? Also Wissenschaft erfasst ja meistens auch nur binäre Geschlechter. Und naja, dass man dann sagt, okay, es gibt dann eben auch Männer, die sich um Kinder kümmern. Und häufig ist es dann auch so dieses Thema, ja gut, dann gibt's viele alleinerziehende Mütter, aber dann die merken dann halt, es fehlt irgendwie ein Vaterersatz oder eine Vaterfigur oder irgendwie und dann ist die Frage, ist es meine Aufgabe als Erzieherin, das tatsächlich zu kompensieren? Kann ich dem überhaupt gerecht werden auch? Ja. Das ist dann so die Frage, die ich mir stelle. Und dass da einfach dann auch ein anderes Männerbild vielleicht nochmal vermittelt werden kann, als nur, okay, es gibt Männer in sozialen Berufen, die wirklich auch dann im Haushalt zum Beispiel mithelfen oder eben Care-Arbeit halt machen, und dass das quasi dadurch kompensiert werden sollte, ist nur die Frage, soll das die Aufgabe wirklich der sozialen Arbeit halt sein?
Ja, ich denke mir gerade auch, dass es wahrscheinlich, also weil in der Frage war ja auch irgendwie, dass es ja für die Mädchen wichtig ist, dann zu wissen, wie Beziehungen in Zukunft mit Männern geführt werden und so weiter. Das finde ich viel weniger relevant, als jetzt halt, dass vielleicht Jungs Männer so als Vorbilder haben. Also gerade wenn sie dann, so bei Kindern würde ich sagen, ist es noch ziemlich egal, aber wenn sie dann halt so im Teenageralter sind, ich habe ja auch mal in einem Jugendzentrum gearbeitet, und das da halt schon, dass die halt einfach diese Ansprechperson haben, weil sie dann halt natürlich leider auch einfach von so Geschlechtsstereotypen geprägt werden und mit bestimmten Themen halt nur mit Männern drüber reden wollen würden. Und da wäre es halt gut, wenn die dann so Vorbilder haben, männliche Vorbilder, die reflektiert sind und Geschlechtsstereotypen hinterfragen und das alles. Aber ja, da sehe ich eher den Punkt, dass Männer und Jungs halt gute männliche Vorbilder brauchen, an denen sie sich orientieren können. Ja,
ich finde es auf jeden Fall super spannend, weil das einfach ein ganz großer Diskussionspunkt ist, und ne, auch immer auch die Frage, okay, welches Geschlecht darf denn oder sollte eine Bezugsperson sein, auch wenn ich in einem beraterischen Setting bin. Und also die Praxis sagt auch, die Leute suchen sich das immer auch nach einer persönlichen Präferenz aus. Also es gibt auch Männer, die lieber Frauen als Beraterin vielleicht zum Beispiel wählen, weil die dann nicht dieses Konkurrenzdenken vielleicht auch haben oder das Gefühl haben, die müssen jetzt nochmal irgendwie groß performen, oder vielleicht sind die auch, haben die mit Frauen auch grundsätzlich im Umgang bessere Erfahrungen gemacht. Das ist ja auch alles total individuell und irgendwie so typisch persönlich irgendwie geprägt. Und andersrum kann es aber natürlich auch so sein. Aber das ist immer eine sehr spannende Frage, die uns, glaube ich, noch sehr lange beschäftigen wird auch. Ja. Oh, die nächste Frage, da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Die finde ich auch sehr spannend. Sollte man es mit der gleichen Person nochmal versuchen, auch wenn es einmal nicht geklappt hat? Klingt so nach Dating oder Beziehung oder so.
Also, ich weiß nicht. Das kommt halt immer voll drauf an, wie bei allen. Es kommt voll drauf an, wie die Situation genau ist, wie die Situation davor geendet ist. Ich finde, es gibt schon Leute, denen man nicht unbedingt eine zweite Chance geben sollte, je nachdem, wie sie sich verhalten haben oder so. Aber dann auch wieder, Menschen können sich ändern. Menschen können tatsächlich auch einfach accountable, mir fehlt das deutsche Wort dafür, so Accountability zeigen, dass sie halt wirklich verstanden haben, was sie falsch gemacht haben und daran arbeiten wollen und so. Und dann kann eine zweite Chance schon voll in Ordnung sein. Aber
Sehr, ja. Ich finde halt auch die Frage nach dem Warum spannend. Also warum hat es nicht geklappt? Also ich gehe mal davon aus, es hat irgendwie eine Krise gegeben, die Menschen sind auseinandergegangen. Und ich finde halt auch immer total spannend in solchen Situationen, okay, es ist immer schwierig, weil manchmal spricht man ja, ne, manchmal, es können ja Situationen sein von bis, es kann eine Meinungsverschiedenheit sein, es kann ja aber auch Gewalt sein. Also das ist immer für mich dann so spannend zu wissen, was für eine Ausgangssituation steckt dahinter, weil bei einigen Menschen, was ich immer am allerwichtigsten finde, ist, dass die Menschen einfach Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen. Und wenn die das halt nicht tun, dann würde ich es, glaube ich, nicht nochmal versuchen. Also, dass es halt einfach so ein bisschen darum geht, okay, jetzt müsste ich eine Situation konstruieren. Sagen wir, ich hatte Streit mit der Person und es ging um irgendetwas Zwischenmenschliches. Sagen wir, es geht um, vielleicht auch um Invest. Also, dass die Person weniger rein investiert hat als ich. Ich dann vielleicht aber auch gesagt habe, okay, ich reflektiere vielleicht auch mich selber und sage, okay, vielleicht war ich auch an bestimmten Stellen, habe ich die Person vielleicht auch ein bisschen zu sehr unter Druck gesetzt oder habe irgendwie zu viel vielleicht auch erwartet. Auf der anderen Seite kann die Person natürlich aber auch sagen, Mensch, okay, da hätte ich vielleicht dann doch auch noch mal mehr investieren können. Und selbst wenn ich so grob sage, merke ich auch gerade einfach, dass es total schwer ist, das pauschal zu beantworten, weil es echt darauf ankommt, was ist vorgefallen, wie habe ich die Zeit damals empfunden, wie war auch so grundsätzlich vielleicht die zwischenmenschliche Beziehung geprägt, also haben wir uns sonst grundsätzlich super gut verstanden, hatten wir eine gute Zeit miteinander, hatte ich das Gefühl, wir waren auch irgendwie miteinander auf Augenhöhe, sind respektvoll miteinander umgegangen und hatten so damit auch einen ganz guten Umgang und sehen beide vielleicht auch, manchmal gibt es das eben, ne, dass halt beide auch irgendwie einen Anteil an der Situation haben, an anderen Stellen möglicherweise auch nicht. Wenn es vielleicht um Gewalt geht, dann ist klar, die Person, die Gewalt ausübt, muss die Verantwortung dafür übernehmen. Und auch wie steht die Person auch zu dem, wie sie sich vielleicht auch damals verhalten hat? Was macht sie? Also hat sie sich in der Zwischenzeit, das hast du ja auch gesagt, vielleicht weiterentwickelt, vielleicht sich auch die Themen angeguckt, die vielleicht auch dazu geführt haben, dass es auseinandergegangen ist? Habe ich das vielleicht auch selber getan? Und das finde ich halt einfach so, so wichtig.
Ich finde, was vielleicht auch immer gut ist bei sowas, das eigene Umfeld fragen. Weil die das ja dann doch oft irgendwie auch mitbekommen haben, so die besten FreundInnen oder Familie oder so, und wie die dazu stehen und ob die Person nochmal eine Chance verdient hat oder nicht oder ob das eine gute Idee ist, ob die gemerkt haben, dass du da auch glücklich warst oder ob, keine Ahnung, ich hatte halt auch schon mal eine Beziehung, wo mein Umfeld halt gemerkt hat, dass es mir da überhaupt nicht gut drin geht und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie die alle reagieren würden, wenn ich jetzt sagen würde, oh, ich gebe der Person nochmal eine Chance, dass die alle sehr ausrasten würden. Und so, also während es andere Leute gibt, wo es halt einfach so irgendwie nicht so richtig gepasst hat oder irgendwas anderes im Weg stand und man sich schon eher vorstellen könnte, ja doch, das könnte jetzt ein paar Jahre später vielleicht doch nochmal gut funktionieren.
Weil dann ja vielleicht auch eine einige Zeit ins Land gegangen ist und vielleicht mittlerweile die Person einfach auch an ihren Themen gearbeitet hat und genau. Ja, vielleicht dann sich auch nochmal weiterentwickelt hat und weiß ich nicht, bei mir war zum Beispiel so ein Thema, wo es bei mir mal gescheitert ist, dass ich keine klaren Grenzen gesetzt habe und einfach versucht habe, es irgendwie meinem Gegenüber recht zu machen und dann war es mir aber irgendwann zu viel und dann bin ich irgendwie da halt rausgegangen. Und jetzt weiß ich halt auf jeden Fall, wann ich meine Grenzen setzen muss, also und ne, was mir gut tut und was nicht und dass ich einfach ein anderes Tempo vielleicht auch brauche und kann das dann auch der Person zum Beispiel mitteilen. Und das ist so einfach einmal
das. Genau, ja, dass man sich selber auch so viel weiterentwickeln kann und dann selber sowas gleiche oder ähnliche Situationen auch anders handeln kann. Ja.
Genau, ja. und auch dann der Person auch sagen kann, was gerade in einem vorgeht oder was man auch wirklich braucht gerade. Also, dass die auch einfach weiß, okay, da stehst du und ich habe jetzt nicht das Gefühl, du bist irgendwie total abweisend oder so und magst mich gar nicht, sondern es geht dann einfach darum, dass ich dann vielleicht auch einfach für mich sage, nee, ich brauche einfach ein etwas anderes Tempo, weil sonst habe ich irgendwie die Sorge, dass ich mich da irgendwie total drin verliere, so sowas in der Art. Also das ja, kann ich noch so teilen, auf jeden Fall. Ja, die nächste Frage ist, da geht es auch um das Thema Trennung, und zwar die Frage, ist Trennung ein Zeichen von Versagen?
Das ist irgendwie voll traurig, das so zu sehen, finde ich, weil, also natürlich ist eine Trennung in den allermeisten Fällen nicht schön, aber Versagen würde ich es jetzt nicht benennen. Also, du kannst ja trotzdem so viel aus jeder Beziehung mitnehmen und halt, wie du gerade auch schon geschildert hast, dass man da viel über sich selber lernen kann und auch so, wo sind denn meine Grenzen, und auch halt eben das dann lernen zu kommunizieren. Und ich denke, dass man aus jeder Art von Beziehung, also müssen ja nicht mal nur romantische Beziehungen sein, auch Freundschaften und so weiter, kann man irgendwas mitnehmen, was einen in weiteren Beziehungen helfen wird. Deswegen würde ich das nie als Versagen betiteln, aber ich kann es halt auch voll verstehen, dass man sich da so fühlt, dass, wenn eine Beziehung endet, dass man sich dann denkt, oh, ich bin so eine Versagerin und irgendwie kriege ich es nicht hin und so. Also ich kann die Gefühle sehr gut verstehen, aber versuche dann auch eher, mich auf das Positive zu konzentrieren, dass man da ja doch viel mitgenommen hat und viel gelernt hat und allgemein vielleicht einfach zu einer besseren Person dadurch geworden ist.
Voll. Und Beziehungen sind ja auch etwas, also es bringt uns ja auch sehr an unsere, ich will jetzt nicht Triggerpunkte sagen, weil Trigger ist so ein inflationär benutztes Wort, aber an so bestimmte Punkte, wo wir einfach auch mit unseren Schattenseiten quasi in Berührung kommen oder eben mit Themen, weil wir auch mit einer Person dann eben sehr, sehr eng einfach auch sind, oft in so Beziehungen. Und das kann eben dann auch sein, dass wir das halt vorher sonst nicht mitgekriegt haben und das uns überwältigt. Und eine Beziehung zu führen ist auch einfach, also je nachdem, wie man sie führen möchte, kann auch teilweise einfach sehr anspruchsvoll sein. Und ich finde auch, Menschen entwickeln sich halt, verändern sich. Und man spricht natürlich auch immer viel davon, dass die Beziehung scheitert. Also die Beziehung ist gescheitert. Und es ist ja schon so, ich glaube, dazu hattest du auch mal vor Ewigkeiten ein Video mal gemacht zum Thema in Beziehung sein müssen. So, oder dass es ja die Norm ist oder so ein gesellschaftliches Idealbild, in Beziehung zu sein. Und ich glaube, es gibt so viele Paare, die jahrelang in Beziehungen sind, aber nicht glücklich sind. Und kann man dann sagen, dass das irgendwie ein Erfolg auch tatsächlich ist, weil man x Jahre miteinander irgendwie ausgehalten hat?
Stimmt, ja. Einfach dieser gesellschaftliche Druck auch darauf, dass man in einer Beziehung sein muss, dass das irgendwie so unser Lebensziel ist. Und wenn man das halt dann nicht hinbekommt, wenn dir von klein auf eingetrichtert wird, dass das ist dein Ziel, worauf du hinarbeiten musst, und dann funktioniert das nicht so, wie du es dir vorstellst und wie du es dir wünschen würdest, fühlt sich das schon an wie Scheitern, aber es ist halt einfach nur eine Beziehung, die halt einfach nicht funktioniert hat.
Genau. Und wo vielleicht auch beide dann sich entschieden haben, okay, wir möchten unser Leben dann doch auch anders leben. Und manchmal kann eine Trennung tatsächlich auch eine Form von Weiterentwicklung sein, weil ich zwar in der Beziehung gewesen bin, aber in der Beziehung gemerkt habe, ich möchte eigentlich für mein Leben etwas anderes haben. Und dann ist die Trennung ja für mich vielleicht auch als Person einfach das Richtige gewesen, weil ich mich nur so vielleicht auch aktuell zu dem aktuellen Zeitpunkt authentisch fühle und vielleicht auch einfach mein Lebensmodell auch vielleicht auch gar nicht Beziehung ist. Und ja, es gibt da ja auch ganz, ganz viele vielfältige mögliche Art und Weisen, zwischenmenschliche Beziehungen ja auch zu führen. Einige kommen super damit zurecht, Fernbeziehung zu haben oder eben getrennt zum Beispiel zu wohnen und gar nicht miteinander irgendwie zusammenzuziehen, sondern dass es so vielleicht auch einfacher funktioniert und sich vielleicht auch gar nicht so häufig zu sehen. Von daher ist das ja auch immer etwas, man bringt ja auch echt zwei unterschiedliche Menschen, häufig sind es ja zwei, manchmal gibt es ja auch Polykonstrukte, man bringt halt mehrere unterschiedliche Biografien miteinander irgendwie zusammen, mit unterschiedlichen Arten und Weisen, mit Konflikten, mit Herausforderungen des Lebens umzugehen und auch mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Wann brauche ich Zeit für mich alleine? Wann möchte ich gesellig sein? So, das einfach alles auch zusammenzubringen, ist einfach super komplex. Und ja, das ist, deshalb würde ich auch nicht sagen, dass das ein Zeichen von Versagen ist, weil es ja auch keine Kompetenz in dem Sinne sein sollte, eine Beziehung lange aufrechtzuerhalten, ist eben die Frage, sollte das überhaupt das Ziel sein?
So. Genau, ja. Weil dann, wie du schon gesagt hast, so Beziehungen können auch einfach nur 3 Monate dauern und man kann da trotzdem irgendwie eine gute Zeit gehabt haben und es war alles schön und gut versus halt jetzt 10 Jahre in einer Beziehung, wo man sich nicht wohlfühlt. Also Länge ist da, wie so oft, nicht ausschlaggebend.
Genau. Sondern der Durchmesser der Beziehung. Okay, die nächste Frage lautet, jetzt werden wir nach unserer Meinung gefragt. Meinung dazu, darf man fremden Frauen noch Komplimente machen als Mann? Wenn ja, was findest du okay und was nicht?
Nee, natürlich nicht. Kein Mann sollte einfach seinen Mund öffnen. So. Nein.
Okay, nächste Frage.
Nein, das ist halt... Ach, das ist irgendwie... Bei solchen Leuten, die sowas fragen, frage ich mich halt immer... Also ich meine, das kann natürlich eine sehr ernsthafte Frage sein und da machen sich bestimmt viele Männer auch wirklich Gedanken drüber. So, wie kann ich jetzt überhaupt Frauen kennenlernen? Und gleichzeitig ist das so ein... Ich glaube, über Komplimente beschweren sich die wenigsten Frauen. Es ist halt eher das, was du sagst, das Problem, als das tatsächlich einer Frau ein Kompliment zu machen. Oder halt, ob das gerade in den Kontext passt und so, dass man auf der Arbeit jetzt nicht unbedingt von dem Vorgesetzten Kompliment zum Aussehen haben will. Weiß nicht, weil es einfach eine unangenehme Dynamik reinbringt. Sollte, denke ich, selbstverständlich sein oder halt auf der Straße, dass man einfach nicht mit dem Anspruch da reingeht, dass jede einzelne Frau auch dann stehen bleibt und total dankbar für dieses Kompliment ist, das du ihr jetzt gemacht hast oder so und dass sie halt auch ein eigenes Leben hat und vielleicht gerade schnell irgendwo hin muss und sowas. Und das ist halt dann eher das Ding, wie Männer dann daraufhin auch mit Abweisungen und sowas umgehen und ja. Es waren gerade viele verschiedene Gedanken auf einmal. Sorry.
Ja, aber voll gut. Ich glaube, weil ich auf dem Dorf lebe, komme ich, glaube ich, seltener mit dem Thema in Berührung. Also ich denke auch, dass es viele einfach gibt, die, also das bekomme ich auch so über Instagram mit und so grundsätzlich auch, dass viele, glaube ich, auch schon so das Thema haben, ich habe irgendwie Schwierigkeiten, eine Partnerschaft zu finden. Ich habe Schwierigkeiten, mit Frauen vielleicht auch in Kontakt zu kommen als Mann. So und... Gerade bei Fremden, genau, kann man fremde Frauen noch Komplimente machen? Also grundsätzlich ja, und du sagtest ja auch, was du sagst, ist ja entscheidend und vielleicht ist es auch, also klar gibt es natürlich diese ganz plumpen Geschichten, wo man dann wirklich auf die Körperteile geht und sagt, boah, deine Brüste sehen ja Hammer aus. So, das ist natürlich etwas, ne, was irgendwie dann auch eine gewisse Intimsphäre anspricht, was es gibt bestimmt Menschen, die darauf positiv reagieren, aber andere fänden es auch unangenehm, möglicherweise so. Und ja, also Komplimente. Ich finde auch wichtig, du hattest ja gesagt, was du sagst. Ich finde es immer, also Komplimente, die mir besonders gefallen, da geht es dann auch gar nicht so um mein Aussehen, weil dafür kann ich ja nicht ganz so viel. Also möglicherweise noch Kleidungsgeschmack, sowas wie, hey, ich mag dein T-Shirt, das mache ich zum Beispiel bei Frauen. Also sowas hier. Oder Cora hat auch richtig coole Ohrringe zum Beispiel gerade. Die mag ich sehr gerne. So. Genau, das sind Komplimente, so, das hat auch irgendwie was mit mir und meinem Stil zu tun, wie ich mich ausdrücken will.
Und das ist auch was voll Schönes, so wenn du durch eine Stadt läufst und jemand macht dir so random so ein Kompliment, so hey, nicer Style und sowas oder cooles T-Shirt und sowas, das ist voll schön, das, ja, aber ich glaube, das sind halt nicht die Komplimente, die Männer in so Situationen dann oft meinen.
Ja, und du hattest ja auch über die Erwartungshaltung gesprochen, ja auch. Genau. Mhm. Also was für eine, also was möchtest du quasi damit erreichen? Weil es kann natürlich sein, dass eine Frau dann ein Kompliment einfach annimmt und dann einfach auch weiterzieht und sagt, ja gut, das Dankeschön. Und dann steht er da und denkt sich so, ja, Nummer?
Brauche ich jetzt nicht ihre Nummer, ja.
Also vielleicht geht es auch einfach darum, diese Erwartungshaltung runterzuschrauben. Also ich denke auch, ich mache auch Frauen Komplimente, manchmal auch Männern. Aber ich erwarte trotzdem nicht, dass die mich dann daten.
Ja, so. Genau.
Also von daher, ja, man darf es noch. Es kommt nur drauf an, was und warum. Also ich finde auch immer cool, wenn natürlich auch, ist vielleicht auch ein bisschen internalisierter Kapitalismus, aber wenn ich quasi dafür ein Kompliment bekomme, was ich so leiste oder schaffe. Mhm. Also sowas wie, hey, ich finde deine Arbeit super cool. Ich mag, dass du offen irgendwie über Themen sprichst. Also dass man auch eher nochmal so auf Persönlichkeitsaspekte eingeht, als auf, ja, Körperlichkeiten, Merkmale, sowas eben.
Total, ja, irgendwas, eben wie du auch schon gesagt hast, das sind halt Dinge, für die wir selber was können. Während halt so dieses ganze Optische, ich meine, klar, Style kann man mit beeinflussen, aber sonst ist es halt so, kann man nichts dafür. So, ja, bedank dich bei meinen Eltern. Oder genau. So, sag ich meinen Eltern.
Mach meinen Eltern den Kompliment und die können auch nichts für ihre Gene.
Ja, aber genau, ja. Aber.
Also genau, ja, sowas halt. Oder zumindest auch, was ich immer auch schön finde, sind so Wertehaltungen, wenn ich merke oder mitkriege, das überschneidet sich. Sowas wie, hey, ich finde super, dass du dich für Thema XY einsetzt, ist zum Beispiel ein Kompliment, was ich auch positiv finde. Also wo man dann auch sagt, okay, das hat irgendwie was mit der Menschlichkeit und der Persönlichkeit zu tun, weil das irgendwie, ja, interessant ist.
Ja, total. Das ist einfach so viel schöner, Komplimente für Persönlichkeit zu bekommen oder für so, ich weiß nicht, weil da hat man auch das Gefühl, die Person sieht dich wirklich, also nicht nur sieht dich oberflächlich, sondern sieht dich wirklich als Person auch. Ja, heißt nicht, dass Komplimente fürs Aussehen gar nicht gehen und so, das kann schon auch schön sein, aber ja, es kommt halt immer total drauf an. Ich meine, wenn man jetzt auf der Straße jemanden einfach über den Weg läuft, dann weiß man natürlich nicht so viel über die Persönlichkeit, kann da nicht so viel Komplimente dazu geben. Aber ja, ich weiß auch nicht, warum Komplimente unbedingt so der erste Einstieg in ein Gespräch sein müssen. Wenn man jetzt eine Person ansprechen möchte in der Öffentlichkeit, das kann ja auch irgendwie anders funktionieren.
Ja, ich finde den Punkt auch richtig gut, weil ich glaube, das ist, also ich weiß nicht, wie viele Menschen tatsächlich sich gefunden haben, weil irgendwer irgendwem auf der Straße ein Kompliment gemacht hat, sondern das läuft ja dann auch meistens eher über andere Wege, dass du Leute in bestimmten Kontexten kennenlernst, wo du vielleicht auch Interessen miteinander teilst, sei es, ich denke jetzt sowas wie, du bist aktivistisch tätig oder ja, ihr verfolgt irgendwie die gleichen Creator und ja. So, und habt dann darüber auch ein Thema, worüber ihr euch austauschen könnt, zum Beispiel. Ja.
Genau, oder auf einem Konzert oder sowas, wenn man eben merkt, man hat da schon so ein gemeinsames Interesse, dass das eher funktioniert, ja.
Ja, ja, voll. Hat dann auch direkt Gesprächsthemen, so, ja. Ja, so viel zum Thema Komplimente. Ich hoffe, dass einige Menschen da was draus mitnehmen können. Jetzt haben wir jemanden, der uns ein Problem anvertraut. Hallo, ich liebe meine Freundin voll, aber trotzdem muss ich anderen hinterher schauen. Hab Sexgedanken und träume mit anderen und ich kann nicht anders als darauf einsteigen, wenn mich eine Fremde anlächelt. Ich dachte immer, wenn man wirklich liebt, macht die Treue Spaß. Für mich ist es ein anstrengender Kampf gegen mich selbst. Was kann ich machen? Ich will meine Freundin nicht betrügen. Danke für die Antwort.
Das tut mir irgendwie auch leid für die Person, dass man da so verkopft dran ist. Also klar, so den Punkt, dass man dann mit anderen flirtet und da so drauf einsteigt. Das ist vielleicht was, worüber man sich wirklich mal Gedanken machen sollte. Aber die anderen Sachen, du kannst nichts für das, wen du attraktiv findest und wen nicht, oder vor allem nicht für deine Träume. Die können wir ja nicht wirklich beeinflussen, außer dieses, es gibt ja dieses Ding, luzide Träume oder irgendwie so heißt das, glaube ich, dass man das beeinflussen könnte. Habe ich mal versucht, habe ich nie geschafft. aber ja, das sind halt so Sachen, da kannst du nichts dafür und dann Leuten dafür irgendwie die Schuld zu geben oder sich selber dafür die Schuld zu geben, weil man irgendwie von Leuten träumt oder Tagträume auch noch hat, Leute einfach attraktiv findet. Das tut man sich einfach keinen Gefallen damit, weil das machen, denke ich, die allermeisten Personen, egal wie glücklich sie in einer Beziehung sind, dass man trotzdem andere Leute auch mal attraktiv finden kann.
Das stimmt, ja. Und ich hänge noch an den luziden Träumen fest. Luzide Träume sind ja quasi die Träume, die du, wo du mitkriegst, dass du träumst und du kannst es beeinflussen.
Genau, ja.
Ich habe das mal ausprobiert. Bei mir hat es tatsächlich funktioniert. Mhm. Es ist nur super aufwendig.
Ja.
Also du musst deinen Wecker irgendwie mitten in der Nacht stellen, musst dann mitten in der Nacht irgendwann aufwachen, dann wieder einschlafen und dann ist es irgendwie möglich.
Oh, okay.
Ja, ich habe dazu mal ein YouTube-Video gesehen. Bei mir hat es halbwegs funktioniert, aber ja.
Ja.
Ist halt die Frage, ob du es willst.
Bei mir hatte das dann nur mal dazu geführt, dass ich einen Traum hatte, dass ich, sorry für kurze Abweichung, aber das, ich hatte dann nur mal einen Traum, dass ich und ein paar FreundInnen von mir, dass wir alle wieder im Kindergarten sind, also selber als kleine Kinder wieder. Und dann fällt uns auf, dass das nur ein Traum sein kann, weil die Uhren nicht stimmen und so.
Genau.
Und wir müssen uns jetzt alle gegenseitig zwicken, um zu schauen, ob das wirklich Träume sind. Aber dann haben wir im Traum doch irgendwie den Schmerz gespürt. Und dann dachten wir, okay, es kann ja doch kein Traum sein.
Hä, krass, ja.
Ja.
Aber das stimmt, bei Träumen fällt dir dann irgendwann auf, wenn du irgendwie dir Details anguckst, dass sich Dinge verändern, sowas wie Schriftbilder oder eben Uhren oder so. Daran kannst du dann quasi überprüfen, bist du gerade in einem Traum oder nicht. Ach, super spannend. Voll cool.
Ja.
Jedenfalls, für Sexträume kann man meistens nichts, wenn die Person random ausgewählt wurde oder wenn es einfach so random, wenn es einfach auch so ein bisschen random ist.
Ja, ich denke mir auch, was ich allein schon für Sexträume hatte über Leute, an denen ich keinerlei Interesse habe. Und trotzdem hatte ich dann Sextraum mit denen. Und das, ja, also also mein Unterbewusstsein will mir da irgendwas sagen, aber eigentlich...
Ja, entweder will es dir was sagen oder es ist halt total random. Du fühlst dich einen Tag lang ein bisschen komisch, aber dann geht's auch wieder. Es ist ja auch so, dass Menschen da ja auch unterschiedlich gepolt sind, finde ich. Also um ein bisschen auf die Frage einzugehen. Es ist ja manchmal auch in Beziehungen so Aushandlungssache. Es gibt ja Menschen, die sagen, für mich geht das in Beziehungen gar nicht. Auch sowas wie Pornos schauen oder so ist... Wenn das mein Partner, meine Partnerin macht, geht das irgendwie für mich nicht. Während es andere total entspannt sehen. Einige sagen auch, Mensch, flirten ist für mich auch bis zu einem gewissen Grad okay, aber ab körperlichen Berührungen wird's okay, also wird's schwierig dann. Während andere auch wieder sagen, Mensch, okay, offen, also die leben dann vielleicht in einem offenen Beziehungsmodell oder vielleicht sogar in einem Poly-Beziehungsmodell und dann sind sogar auch Beziehungen mit romantischen Gefühlen mit anderen Menschen möglich und ja, also es ist, finde ich, also ich finde, es ist immer wichtig, aber das ist natürlich schwierig, je nachdem, wie alt bist. Es ist aber ein Weg, einfach für sich, glaube ich, herauszufinden, was will ich in Beziehungen und was nicht. Also für einige ist ja wirklich dann auch dieses strikte Monogame einfach nicht das Richtige, sondern Menschen möchten vielleicht einfach die Freiheit haben, wenn sie jemanden treffen, die Person irgendwie anzulöcheln, zu flirten, vielleicht auch mit der einfach rumzuknutschen. Andere brauchen das nicht und da ist es einfach wichtig zu schauen, womit fühlt ihr euch wohl, was kann ich in meiner Beziehung da zulassen. Das ist jetzt so mein Take.
Genau. Ja, selbst, das kommt mir auch gerade, hatte ich erst letztens eine Diskussion mit einem Freund drüber, der auch sehr verunsichert war, weil sein Partner halt auch irgendwie gerne in ein paar Situationen so ein bisschen Bestätigung auch mal von anderen haben will und so und einfach so ein bisschen flirty sein will, weil ich das zum Beispiel auch überhaupt nicht schlimm finde, weil ich auch finde, das ist halt einfach was, es gibt dir ein gutes Gefühl Und das muss ja nicht mehr draus entstehen, sondern es ist einfach, gibt dir ein gutes Gefühl. Dann kannst du dieses Gefühl nehmen und damit zurück zu deinem Partner gehen, wenn es in einer monogamen Beziehung ist und so. Also, ja, aber wie du schon sagst, muss halt jede Beziehung, Beziehungskonstellation, wie auch immer, für sich selber entscheiden, was da Grenzen sind und was nicht. Und was man sich wohlfühlt. Und am besten einfach offen drüber reden.
Ja. Ja, und das halt auch, also, ne, auch das, alle Parteien sich da irgendwie wohlfühlen. Und das ist halt natürlich immer super komplex, weil ich habe zumindest lange in Beziehungen auch so gelebt, dass es irgendwie dann ein unausgesprochenes Ding war, dass irgendwie klar war, okay, das und das geht und das nicht, ohne dass man darüber mal gesprochen hat, sondern es war klar, okay, flirten vielleicht noch so gerade, aber der Rest absolut nicht. Und das ist ja häufig einfach, und es ist aber ein bisschen komplexer oder komplizierter natürlich darüber zu sprechen, das auszuhandeln, aber es ist vermutlich etwas, ne, wenn ich jetzt auch gerade so an die Frage denke, etwas, was dir vielleicht auch mehr Entlastung geben würde, weil du das Gefühl hast, Mensch, irgendwie fühlt es sich für mich nicht stimmig an, wenn es nur meine Freundin für mich gibt. Und es geht vielen Menschen, glaube ich, so, dass die auch auf Menschen treffen, die sie attraktiv finden. Was ja noch lange nicht bedeutet, dass das jetzt deine zukünftige Partnerin ist, weil dafür muss ja nicht nur die Attraktivität und Anziehung stimmen, sondern wenn ich in einer Beziehung bin, dann kenne ich ja natürlich auch noch mal ganz, ganz viele andere Seiten meiner Beziehungsperson, was bei einer fremden Person möglicherweise gar nicht matchen kann. Das ist auf jeden Fall eine Frage, da steckt ganz, ganz viel dahinter. Also, was habe ich für Bedürfnisse? Was kann ich mir in Beziehung vorstellen? Wo sind vielleicht auch meine eigenen Themen? Sollte ich vielleicht auch nochmal nachschauen, warum, was für mich vielleicht problematisch ist? Wie gehst du vielleicht auch damit um, wenn deine Freundin sagt, oh, ich möchte auch gerne mal irgendwie mit anderen Typen flirten? Wie ist das dann für dich? Ist das für dich dann okay? Ja.
Punkt.
Dann haben wir jetzt noch drei weitere Fragen. Das sind jetzt so die drei letzten Fragen. Und es geht auch wieder ums Thema Flirten. Und zwar, kannst du mir bitte helfen, Signale zu interpretieren? Welche Signale gibt es, wenn sie mich freundschaftlich mag? Und welche, wenn sie mich sexuell mag? Welche gibt es, wenn ich sie küssen darf oder berühren?
Oh, das ist halt so schwierig zu sagen, weil natürlich alle Menschen irgendwie unterschiedlich sind und das vielleicht auch kulturell gesehen unterschiedlich sein kann. Aber es gibt schon so ein paar Signale, auf die man achten kann. Also was für mich auch immer so ein Ding ist, bevor man dann eine Person küsst, einfach so intensiver Blickkontakt die ganze Zeit. Und es gibt ja auch so ganz viele Sachen, auf die man irgendwie theoretisch achten könnte, von dass du die ganze Zeit so Augen in die Augen und wieder auf den Mund schaust und so, und dass das den Leuten das signalisiert und so. Aber so Signale zu lesen, ist dann doch oft gar nicht so einfach. Deswegen ist wahrscheinlich das Einfachste, einfach zu fragen, was die Person gerade denkt oder so, oder selber offen zu kommunizieren, was man selber gerade denkt, oder einfach nach Konsens zu fragen. Und das macht das halt sehr viel einfacher.
Absolut, ja. Also das finde ich halt auch. Also ich finde es auch total schwierig, Signale zu interpretieren. Interpretieren lässt immer noch Spielraum für, okay, es entspricht halt nicht der Realität oder dem, was die andere Person empfindet. Und ich finde es immer besser, in Kommunikation zu gehen. Aber das ist ja, glaube ich, also eine Frage, die einem irgendwie häufig begegnet. Okay, woran merke ich vielleicht, dass die Person auf mich steht? Weil du selber vielleicht auch Angst hast, wenn du dich öffnest mit deinen Emotionen, dass du dann abgelehnt werden könntest. Und so ist alles so ein bisschen so in so einer Grauphase, sage ich jetzt mal. Es kann sein, aber ja, weil es natürlich immer auch riskant ist, mit seinen eigenen Gefühlen irgendwie rauszukommen. Aber wenn du wirklich irgendwie Klarheit haben willst, das kann ja manchmal auch total entlastend sein, würde ich halt fragen, also was sie möchte, oder einfach, wie du sagtest, auch nach Consent zu fragen. Also darf ich dich küssen? Oder was ist das zwischen uns? Ich bin mir da einfach unsicher. So, und ich finde, das ist auch okay, da offen drüber zu sprechen. So, ich meine, ihr hattet ja auch mal eine, oder Ich erinnere mich an eine Podcast-Folge von einem Podcast, bei dem du auch dabei warst. Da hattet ihr auch über Consent viel gesprochen. Die Folge fand ich richtig gut.
Ja. Ich versuche mich dran zu erinnern. ja. Also ich finde halt schon so, es wird, ich finde es gerade online ist es oft so ein bisschen schwarz-weiß. Mhm. So, wenn nicht explizit nach Consent gefragt wird, dann ist kein Consent vorhanden und so. Mhm. Und ich denke, im Zweifel sollte man lieber immer einmal mehr fragen, mhm. als einmal zu viel, also, als zu wenig fragen. Weil natürlich willst du einfach, also, keine Ahnung, wenn du einmal zu viel fragst, was passiert, dann ist es vielleicht ein bisschen awkward. Wenn du einmal zu wenig fragst, dann überschreitest du die Grenze von einer Person. Und das kann halt vielleicht sogar echt traumatisierend für die andere Person sein. Mhm. Also das halt einfach immer im Hinterkopf behalten. Aber ich finde trotzdem, dass auch einfach, es gibt auch nonverbale Signale, die man senden kann. Und dass man halt auch viel so über, keine Ahnung, Mimik, Gestik, Körperkontakt, wenn man eh schon irgendwie die ganze Zeit so touchy ist und sich die ganze Zeit anfasst, dass dann halt einfach, ich habe oft so die Situation, dass ich mir denke, es ist jetzt sehr klar, dass wir uns wahrscheinlich gleich küssen werden, einfach von dem, wie wir miteinander interagieren und so, aber kann es auch so schlecht beschreiben, was es dann tatsächlich ist, aber ja, hatte, also deswegen würde ich sagen, dieses explizite Nachfragen ist nicht immer notwendig, aber wenn man sich halt unsicher ist, sollte man trotzdem lieber nachfragen. Mm. Und vor allem, wenn man sich dann schon besser kennt, dann kann man Leute ja nochmal besser deuten und weiß, wie eine Person drauf ist, wenn man eh schon in einer Beziehung ist und dann weiß man, okay, so und so verhält sich die Person, wenn sie gerade horny ist oder sowas.
Ja. Genau. Wenn man sich sowieso schon länger kennt, dann ist das ja sowieso auch meistens nochmal ein bisschen anders. So. Mhm. Ja. Aber dann hoffe ich, dass wir dir schon mal weitergeholfen haben. Die vorletzte Frage lautet, ist es nuttig von mir, weil ich es mag, meine Reize einzusetzen und damit Blicke auf mich zu ziehen?
Ja, würde ich prinzipiell einfach mal nein sagen, weil, also allein schon der Begriff nuttig, finde ich, ist einfach direkt schwierig. Warum muss man Frauen überhaupt wegen ihrem Aussehen oder wegen, keine Ahnung, oder ihr Aussehen dann mit ihrer Sexualität so in Verbindung bringen und das als Abwertung sehen? Ich finde, das spricht nichts dagegen, dass wenn du dich selber einfach gut fühlen willst, dass du dir einfach was anziehst, worin du dich gut fühlst und dann auch merkst, dass Leute dich anschauen und dir das ein gutes Gefühl gibt, so warum das nicht auch extra so herausfordern? Mal. Genau. Kenn ich von mir auch, es gibt Tage, wo ich mich halt extra auch, wo ich so meine coolsten Sachen anziehe und damit rausgehe und dann merke ich auch so Blicke und dann gibt mir das auch so Confidence Boost und gleichzeitig gibt's aber auch Tage, wo ich rumlaufe wie so ein Sack Kartoffeln, weil ich einfach nicht will, dass mich irgendjemand anschaut. Mhm. Also das finde ich jetzt nicht das, was groß dagegen spricht. Mhm. Wie siehst du das?
Genau so. Also das kann ich nur unterschreiben. Also es ist ja, ich bin auch über den Begriff nuttig halt gestolpert, weil das ja auch etwas ist, was ja auch vielen weiblich sozialisierten Menschen einfach irgendwie immer so entgegengeworfen wird. Also ich habe das früher auch viel gehabt, dass man dann sagt, okay, ja, das Outfit ist zu nuttig, also zu freizügig und zeigt viel zu viel Haut. Und das ist ja auch so dieses, okay, ich setze meine Reize ein, hat ja auch so ein bisschen was von wegen, okay, es fühlt sich dann so ein bisschen an, als hättest du irgendwie mit deinen Brüsten und deinem Körper irgendwie so eine Waffe, wo du aufpassen musst, dass du niemanden damit triffst, so ja. In etwa. Und dass du damit keinen Schaden anrichtest, so in etwa. Und es hat ja auch so ein bisschen was von, okay, ich setze halt meine Reize ein, um Blicke auf mich zu ziehen, kann auch total empowernd sein. Also auch in so bestimmten Situationen ist es vielleicht auch etwas, was vielleicht auch einige in ihren Fantasien haben, von wegen, okay, dann ziehe ich mich aus, dann sieht mich diese andere Person und die wird dann total horny und macht dann das, was ich will. Kann ja auch in bestimmten spielerischen Situationen, wo es vielleicht auch abgesprochen ist, wo es irgendwie dann auch darauf hinauslaufen soll, auch total eine total gute Erfahrung sein. Und ja, also so, und ich finde auch immer, es ist total, also so grundsätzlich negativ, total, also gesellschaftlich negativ konnotiert, wenn Leute Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also das ist immer eher so, oh, die macht das jetzt für Aufmerksamkeit, die will Aufmerksamkeit haben. Ja, ja. Ich will halt Aufmerksamkeit haben und?
Genau.
Also ich frage mich halt, was daran negativ ist. So, oder wo das, da das Problem voll. Ist.
Mhm. Gerade so im Internet hat man das ja auch sehr viel. Ich weiß nicht, wie viel du das auch bekommst, aber so, dass allein durch die Tatsache, dass man halt Content für Social Media macht, dass man Aufmerksamkeit will. So, ja, natürlich, sonst würde ich es ja auch nicht ins Internet posten und teilen, sonst würde ich das ja nur für mich alleine an meinem PC machen, Videos oder sowas oder einen Podcast und so. Natürlich will man damit auch Aufmerksamkeit, aber das heißt ja nicht, dass man alles nur für Aufmerksamkeit macht. Und wenn einem Aufmerksamkeit einfach ein gutes Gefühl gibt, wenn man auch merkt, man kann damit sogar auch bei anderen Leuten was erreichen, warum nicht? Und ich finde, ich habe gerade überlegt, okay, aber inwiefern kann jetzt, wenn ich mich nuttig anziehe, in Anführungszeichen, was kann das bei anderen Leuten erreichen? Vielleicht einfach so auch ein Gefühl von Empowerment, dass man merkt, okay, die Person hat einen ähnlichen Körper wie ich und traut sich, finde ich mal dann schwierig, das so zu bezeichnen, aber zieht solche Klamotten an und zieht sich freizügiger an und sowas, und dann kann ich das ja eigentlich auch und sowas. Und man weiß halt dann doch nie, was für einen Impact man auf andere Leute hat, weil ich bin ja auch beim Slutwalk, also eine feministische Gruppe hier in München, die sich gegen sexualisierte Gewalt und für sexuelle Selbstbestimmung einsetzt, und da ist halt auch unser ganzes Ding Slutwalk, weil halt eben auch Leute direkt als Schlampe bezeichnet werden, und da ziehen sich halt auch alle Leute schlampig oder nuttig an, so, und also nicht alle Leute, aber man kann sich natürlich so anziehen, wie man will, aber das ist so voll das Empowernde, irgendwie da unter so vielen anderen Leuten zu sein, die einfach ihre Körper auch so feiern, und das ist so was Schönes, das mitzuerleben, und es gibt mir auch ganz viel, dass ich merke, dass mein eigenes Körperbild dadurch sich auch verändert und dass ich meinen Körper dadurch auch viel mehr akzeptieren kann und so. Ja.
Das ist voll schön. Das ist echt cool. Ja, und gleichzeitig sagst du ja auch, dass es ja sich auch gegen sexualisierte Gewalt einsetzt, weil es ja häufig auch immer so die Sache ist, dass gesagt wird, okay, zieh dich mal nicht so freizügig an, weil du läufst halt eben Gefahr, dann sexuelle Belästigung zu erfahren, und dann auch einfach zu sagen, okay, also da liegt die Verantwortung nicht bei mir, sondern eben bei den Menschen, die sich entscheiden, dann übergriffig zu werden.
Ein bisschen sich die Power darüber zurückzuholen.
Genau, ja. Voll. Die letzte Frage, wir sind schon bei der letzten Frage angekommen. Krass. Oh.
Ja.
Es hat sich sehr kurzweilig angefühlt. Was hilft dagegen, wenn man sich immer mit Instagram-Models vergleicht?
Oh, ich finde das selber auch so schwierig. ich habe das Gefühl, ich hatte so vor ein paar Jahren, hatte ich das richtig gut raus, dass ich halt auch wirklich versucht habe, ganz vielen diversen Menschen zu folgen, dass halt nicht nur Insta-Models auf meinem Feed sind, sondern ganz viele unterschiedliche Körpertypen, ganz viele unterschiedliche Menschen und so weiter. Und ganz viele halt, die auch über so Body Acceptance und sowas reden. Und das hilft auf jeden Fall total. Und gleichzeitig habe ich halt die letzten Jahre dann auch gemerkt, dadurch, dass ich mehr auf Social Media unterwegs war und dann halt auch viele KollegInnen habe, die natürlich auch auf Social Media sind, mit denen ich mich dann halt darüber vernetzen wollte, da habe ich von denen immer viel gesehen, und dann macht das schon noch was mit meinem Selbstbild, weil ich schon finde, dass die meisten auf Social Media sind ja doch irgendwie sehr normschön und posten dann auch immer so Modelbilder, weil das halt gut ankommt, und ist ja auch für sich selber cool, so Bilder zu haben, die man dann posten kann, wo man sich wirklich gut fühlt. aber da vergleicht man sich halt dann trotzdem einfach mit. Also ich hab da auch gemerkt, dass ich mich dann immer zu sehr mit Leuten vergleiche. Und auch wenn ich mir dann mich die ganze Zeit versuche zu erinnern, okay, aber die Bilder sind gestellt, vielleicht sogar bearbeitet. Die haben wahrscheinlich auch so drauf geachtet, dass, keine Ahnung, dann macht man halt das Fotoshooting direkt am Morgen, bevor man was gegessen hat, damit der Bauch auch möglichst flach ist und sowas. Lauter solche Themen. Und posiert genau so, damit, weil mit Posen an sich kann man so viel auch ändern, wie der Körper wahrgenommen wird. Dass ich mich immer versuche, an sowas zu erinnern. Aber trotzdem vergleiche ich mich viel zu viel mit anderen auf Social Media.
Ja, ich kann das voll verstehen. Ja. Und das hast du ja halt auch nicht immer so im Hinterkopf. Oder ich finde auch immer, so ein zeitlicher Aspekt spielt da rein. Also bei mir ist es eher so, ich vergleiche mich dann auch eher mit Leuten, die vielleicht auch so einen ähnlichen Content machen wie ich oder in so einer ähnlichen Schiene unterwegs sind, die einfach in der Zeit viel, viel schneller gewachsen sind, wo ich so dachte, boah, krass, also super, du hängst jetzt irgendwie immer noch bei deinen, was weiß ich, wie vielen Followern rum und davon erreichst du nur so und so viele Leute und die anderen haben eine eigene Praxis eröffnet, haben Leute irgendwie eingestellt. Und dann stelle ich mir natürlich einmal die Frage, möchte ich das überhaupt? Also möchte ich eigentlich eine eigene Praxis? Möchte ich eigentlich Leute einstellen? Und dann sieht deren Internetauftritt auch noch so super professionell aus oder die schaffen es regelmäßig, Contents hochzuladen. Und dann muss ich mir immer ins Gedächtnis rufen, okay, die haben aber auch keinen Vollzeitjob. Die arbeiten Teilzeit zum Beispiel, arbeiten vielleicht im Schichtsystem, so dass die immer einen kompletten Tag theoretisch frei haben, um genau. Content zu machen.
Bei vielen so bei mir gemerkt habe, ich habe das genauso, dass ich mich mit anderen so vergleiche. Gerade auf Social Media ist es ja so leicht, da hast du halt die Zahlen so schwarz auf weiß, dass du dich halt wirklich so direkt mit denen so vergleichen kannst und davon vielleicht auch so ein bisschen deinen Wert abhängig machst, was natürlich nicht sein sollte, aber ich glaube, es geht allen irgendwie ein bisschen so, dass man da oft dann zu viel rein interpretiert und so, zu viel Wert drauf legt. Aber was ich halt auch so gemerkt habe, ist, dass viele andere, so in meiner Situation, mit denen ich mich viel verglichen habe, die hatten dann auch so, die haben eine Beziehungsperson, mit der sie zusammenleben, die einen festen Job hat und so, worauf sie sich auch so ein bisschen verlassen können. Gerade wenn man sich selber selbstständig macht, dass man dann eine Person hat, wo man weiß, okay, wenn bei mir jetzt mal ein Monat schlecht läuft, dann heißt das nicht direkt, dass ich meine Miete nicht zahlen kann, weil mein Partner ja auch noch gut verdient und sowas und ich deswegen mich ein bisschen mehr auf meine Selbstständigkeit konzentrieren kann und sowas und dass so viele Aspekte damit reinspielen oder einfach so Eltern haben, die dich richtig supporten, auch finanziell supporten, damit du dich halt so selbstständig machen kannst, dass lauter solche Sachen halt oft mit reinspielen, die man oft gar nicht sieht auf den ersten Blick.
Oder auch grundsätzlich vielleicht auch andere finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen. Also ich habe jetzt auch schon vieles getan, wo ich dann auch sagen muss, ich habe halt auch einfach viel Geld rein investiert, dass ich jetzt zum Beispiel nochmal neue Fotos gemacht habe, dass ich zum Friseur gegangen bin und so weiter. Also da bin ich auch in einer sehr, sehr privilegierten Position im Moment, das muss ich schon sagen. Aber ich finde auch einfach, da ist Zeit und Geld so ein Thema und natürlich auch so diese menschlichen Ressourcen, dass Menschen vielleicht auch jemanden haben, der ist vielleicht schon in der Medienbranche unterwegs oder Grafikdesigner oder so, wo man sich so denkt, ja krass, also dafür müsste ich eigentlich jemanden dann bezahlen so und das ist dann deren Partner.
Genau, oder auch Leute, die einfach ihre Hilfe anbieten. Das fand ich auch so krass. Ich hatte die letzten Jahre immer mal wieder Leute, die mir dann angeboten haben, mal ein paar Videos für mich zu schneiden. Und sowas, richtig krass, dass das Leute dann einfach so machen. Und andere haben das vielleicht schon viel früher und viel mehr solche Leute und dann kann man halt viel mehr direkt so outsourcen und einfach dieser Support, auch einfach Leute zu haben, die jeden deiner Posts kommentieren und auch teilen und so weiter, weil sie da dahinter stehen oder weil sie dich einfach nur supporten wollen. Das kann so viel ausmachen, ja.
Ja, absolut. Und das ist halt das, was was dann halt nicht gesehen wird. So, und ja, was hilft dagegen, ist jetzt die Frage. Also du hast ja jetzt auch selber dich entschieden, ich weiß gar nicht, ob du darüber sprechen möchtest, eine Social-Media-Pause auch zu machen. Hat sich da für dich was verändert?
Also es hat mir auf jeden Fall erstmal sehr gut getan, mal einen Monat komplett ohne Social Media zu sein. Weil ich dann wieder gemerkt habe, oh, ich kann wirklich auch Sachen machen, einfach nur für mich und muss nicht aus allem irgendwie Content machen. Weil selbst aus Dingen, aus denen ich sonst nicht so wirklich Content gemacht habe, dachte ich mir immer, weil ich habe ja doch hin und wieder dann auch mal Gaming auf Twitch gebracht. Und deswegen dachte ich mir tatsächlich immer bei jedem Spiel, das ich gespielt habe, soll ich das nicht lieber aufheben für doch mal im Stream spielen und sowas? Oder wenn irgendwas Witziges passiert, so, wieso habe ich das jetzt nicht gestreamt? Weil das wäre so guter Content geworden. Dann hätte ich einen Clip draus machen können, den auch auf TikTok und YouTube und so machen können. Und da einfach mal so ein bisschen so ein Reset zu haben mit, nee, ich kann auch Sachen einfach nur für mich machen, weil sie mir Spaß machen. Weil man da ganz schnell in so eine Schiene reingerät, dass man irgendwie dann aus allem irgendwie Content machen will oder muss, um mithalten zu können und so. Und gleichzeitig merke ich jetzt halt auch einfach diese finanzielle Sicherheit zu haben mit einem anderen Job wieder. Gibt mir auch wieder mehr Energie, die ich dann halt auch so in Social Media stecken kann, weil ich dann merke, okay, ich kann jetzt auch wieder Sachen ausprobieren, weil meine ganze finanzielle Lage nicht davon abhängt. Und ich kann dann einfach mal schauen, okay, funktioniert dieses Format? Und wenn es nicht funktioniert, dann ist es nicht so schlimm. Dann habe ich halt mal nur die Hälfte von den durchschnittlichen ZuschauerInnen, die ich davor hatte. Dann, ja, ist halt so. Aber es ist nicht, dass meine Existenz daran so geknüpft ist.
Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, aber Social-Media-Pause hilft auf jeden Fall, denke ich mal. Und ich finde es auch immer gut, sich einfach auch, also das habe ich so gemerkt, während der Pandemie bin ich viel im Internet gewesen. Lag auch daran, dass ich in eine Stadt gezogen war, wo ich kaum jemanden kannte. Und dann war es sowieso Social Distancing. Und dann war einfach das Internet so meine Alltagswelt, weil ich da auch noch studiert habe und mein Studium gerade beendet habe, gar nicht irgendwie berufstätig war oder ähnliches. Und da habe ich dann schon auch gemerkt, das macht dann auch viel mehr mit mir, wenn dort irgendwie was passiert. Mittlerweile bin ich aber auch schon wieder anders aufgestellt, dass ich irgendwie Hobbys habe, die ich eben im Real Life mache, Musik mache und das gar nicht alles dann auf Social Media teile, sondern dass es einfach auch Dinge in meinem Leben gibt, die kein Teil davon sind. Und das gibt mir halt auch noch mal so ein bisschen Stabilität so und die Botschaft, dass das halt nicht alles ist im Leben.
Das kann ich so gut verstehen, einfach dass diese Social Media Pause hat mir auch so geholfen, dass ich da meine Prioritäten noch mal so ein bisschen hinterfragen konnte, weil ich halt dann doch sehr viel so online war und sehr viel online irgendwelche Konflikte waren, die mich halt mal sehr mitgenommen haben. Und jetzt halt einfach wieder so den Fokus auf die Dinge in meinem Leben richten konnte, die mir sehr viel wichtiger sind. So mein Privatleben, meine FreundInnen, das alles, dass ich auch wieder anfange, Sport zu machen, da auch wieder die Energie dafür habe und auch das Geld dafür habe und so das alles. Und auch selbst auch mit so, wie die Frage anfangs war, sich mit Insta-Models zu vergleichen, dass ich halt die nicht mehr ständig sehe und dadurch halt wieder ein bisschen mehr darauf achte, was ich eigentlich sehe und was nicht. Und dadurch mich dann auch wieder mit mir selber wohler fühle.
Ja, also ich finde, wir haben schon sehr viele wertvolle Tipps auf jeden Fall auf den Weg gegeben. Ja, das war's auch schon. Wow. Ja, danke, dass du auf jeden Fall da warst. Danke für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war wie immer sehr cool mit dir.
Danke, das ist total lieb, das freut mich voll. Ja, gibt es noch irgendetwas, was du den Zuhörenden mitgeben möchtest? Gibt es vielleicht noch irgendwelche Möglichkeiten, wo du sagst, hey, ich mache jetzt gerade auf Social Media das und das. Wenn ihr Bock auf mehr von meinem Content habt, da könnt ihr mir jetzt gerade am besten folgen.
Ich glaube, wahrscheinlich ist Insta gerade so das Beste, um wirklich mitzubekommen, was abgeht, weil ich gerade noch so unentschlossen bin damit, wie ich jetzt überhaupt mit Social Media weitermache und gerade ja immer noch so ein bisschen eine Pause habe, dass ich nicht so viel mache. Und auch wenn wir gerade viel darüber geredet haben oder ich gerade viel darüber geredet habe, dass Social Media Pausen gut sind, würde ich schon auch immer an alle appellieren, Social Media Pausen sind gut, solltet ihr machen. Trotzdem solltet ihr unseren Content schauen und so.
Genau.
Und supporten und so. Und gerade halt auch, weil wir das ja auch schon gesagt hatten, so Podcasts oder Insta-Posts und sowas, einfach was man kommentieren kann, kommentieren und liken und auch teilen und sowas, weil so Engagement hilft halt total, damit Sachen gesehen werden. Mm. Und es ist so wenig Aufwand dafür, dass es halt trotzdem einfach sich wirklich lohnt und ist auch einfach immer schön, nette Sachen über sich zu lesen in Kommentaren oder einfach zu sehen, wie du vorhin auch schon gesagt hast, mit Komplimenten, dass das, wofür man arbeitet, dass sich das auch lohnt und dass andere Leute das auch gut finden und anerkennen und so. Deswegen Podcast bewerten und so.
Genau, damit ich dann endlich meine eigene Praxis habe.
Genau.
Ja, super. Ja, dann vielen lieben Dank. Und ich kann nicht mehr ganz so viel dazu sagen. Genau, bleibt dabei. Folgt uns gerne auf Instagram. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.